Typisch menschlich, so sind manchmal unsere Gedanken. Ich möchte die Predigt heute mit ein paar kontrovers klingenden Aussagen beginnen. Seid ihr bereit dafür? Erste Aussage. Jesus ist einzigartig und kein anderer Religionsstifter ist so wie er. Zweite Aussage. Die Gemeinde von Jesus ist einzigartig. Keine andere religiöse Gruppe kann sich mit ihr vergleichen. Was denkt ihr? Wie wird eine Welt, in der es so viele verschiedene Anschauungen gibt, auf solche Aussagen reagieren? Mit Spott? Einem mitleidigen Lächeln? Oder mit Erstaunen? Und was denken Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen? Wären wir vielleicht erstaunt, dass selbst innerhalb dieser größeren Gruppierung oftmals Unmut aufkommt, wenn solche Aussagen in den Raum gestellt werden? Ist das nicht arrogant? Jesus hätte das bestimmt so nicht gewollt. Wir haben bei unserem bisherigen Studium des Matthäusevangeliums gesehen, dass die Gruppe um Jesus herum trotz vieler Lehrstunden, trotz vieler Wunder immer noch Mühe hat zu verstehen, worum es wirklich geht, worum es geht. Sie sorgen sich um Brot, obwohl der Herr bereits zweimal ein großes Brotvermehrungswunder getan hat. Sie haben ihn zweimal im Sturm auf dem See erlebt. Und dennoch scheint ihnen noch nicht klar geworden zu sein, mit wem sie es zu tun haben. Wir sind heute an einer entscheidenden Stelle angekommen. Jesus wird nämlich seine Lehrtaktik ändern. Er wird seinen Schülern eine Lektion erteilen, die so entscheidend ist, dass nun auch das wahre Ziel seiner Arbeit in das Blickfeld rücken kann. Wer selber unterrichtet oder mal unterrichtet hat, der weiß, dass Schüler mitunter einen Szenenwechsel oder einen Tapetenwechsel brauchen, weil sie an einem Punkt angekommen sind, wo vielleicht nichts mehr geht. Manchmal ist es dann besser, mit den Schülern ins Freie zu gehen, wo sie vielleicht auch mal was Greifbares in Händen halten und neue Dinge sehen. Die Größe des Sonnensystems begreifen, das kannst du am besten, wenn du mal einen Planetenwanderweg entlang gehst. Es gibt Örtlichkeiten, die sich viel besser als Schulungsort eignen. Der Szenenwechsel für die Jünger von Jesus bedeutete für die Gruppe eine Wanderung von etwa 45 Kilometern nach Norden. Eben noch waren sie am See von Genezareth, jetzt aber führt Jesus seine Jünger in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi. Total abgelegen aus jüdischer Sicht, heidnisches Gebiet. Die Stadt war benannt nach einem der Söhne von Herodes dem Großen, Philipp. Er hatte dieses Gebiet als Verwaltungsbezirk erhalten und wollte mit dem Namen der Stadt auch den Cäsar, also den Kaiser von Rom, ehren. Wenn wir diese Stadt Caesarea Philippi gesehen hätten, wir hätten bemerkt, sie bietet alles Mögliche an. Es gab Vergnügungsviertel. Manche sagen sogar, es gab dort Casinos. Manche vergleichen es mit dem Las Vegas unserer Tage. Und alle möglichen Tempel hättest du aufsuchen können. Der griechische Gott Pan zum Beispiel wurde dort verehrt. Aber auch mehrere andere Gottheiten neben ihm. Also jeder Besucher hätte sich aussuchen können, was er gerne anschaut, wohin er anbeten geht. Es gab für jeden was. Auch landschaftlich hat die Gegend viel zu bieten. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Es gibt dort sehr viele Felsenformationen und der Ort ist bis heute ein Touristenmagnet. Gehört auf jede Israelreise, dort mal vorbeizuschauen. Er liegt gar nicht weit weg vom Berg Hermon und in dieser Gegend entspringt auch der Fluss Jordan. Hierhin, in diese Gegend, führt Jesus nun seine Jünger. Und ich glaube, er tut das ganz bewusst. Er will ihnen inmitten der Vielfalt, die diese Welt zu bieten hat, inmitten dieser vielen Anschauungen, die diese Welt zu bieten hat, will Jesus eine entscheidende Frage stellen. Eigentlich stellt er zwei Fragen. Die erste lautet, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Kann es auf so eine Frage eine Antwort geben? Habt ihr schon mal an einer Umfrage teilgenommen oder vielleicht sogar selber mal eine durchgeführt? Am Ende bekommst du nicht ein, nicht zwei, nein, du bekommst viele verschiedene Antworten. Und die Jünger von Jesus sind ja auch schon ein bisschen unterwegs gewesen und haben mit vielen Menschen sprechen können. Sie erinnern sich an die typischen Antworten. Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Wie kamen die Menschen zu diesen Antworten? Nun, Johannes der Täufer war sicherlich vielen noch frisch in Erinnerung. Sein gewaltsamer Tod lag noch nicht weit zurück. Selbst Herodes, der für diesen Tod verantwortlich war, erinnerte sich noch. Spring mal kurz in eine Parallelstelle in das Markus-Evangelium Kapitel 6 und ich lese euch mal ab Vers 14 etwas vor. Da heißt es, inzwischen hatte auch König Herodes von Jesus gehört, denn überall sprach man von ihm. Die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinen, es ist Elia. Wieder andere sagten, es ist ein Prophet wie einer der früheren Propheten. Doch Herodes sagte, als er von ihm hörte, das ist Johannes, den ich enthaupten ließ, und jetzt ist er auferweckt worden. Ein bisschen Angst scheint er zu haben, ne? Klar, da gibt es gewisse Parallelen. Beide, Johannes und Jesus, haben Menschen dazu aufgerufen, umzukehren, ihr Leben zu ändern. Beachtlich, ja, dass viele der Befragten eine Auferstehung für möglich halten. Dennoch, was würdet ihr sagen? Ist diese Meinung richtig? Ist sie teilweise richtig oder ist sie falsch? Nächste Meinung, Elia. War Jesus in Wirklichkeit Elia? Der wohl bekannteste Prophet der jüdischen Schriften, jemand, der auch für seine Umkehrpredigten bekannt war und für seine Zeichen. An den haben sich manche Menschen erinnert, als sie die Wunder von Jesus miterlebten oder als sie von den Wundern hörten. Elia, und das ist interessant, wurde von den Juden ja auch zurückerwartet. Das steht im Buch Maleachi, die Stelle sucht ihr euch mal selber raus. Aber es ist auch beachtlich. Menschen glauben, dass eine religiöse Gestalt der Vergangenheit zurückkommen wird, um Gerichtsworte zu sprechen. Das ist ein beachtlich großer Glaube. Auch hier gibt es viele Parallelen zu Jesus. Dennoch ist die Meinung, Jesus wäre Elia. Was würdet ihr sagen? Ist sie richtig? Teilweise richtig? Oder ist sie falsch? Wir kennen das als Menschen des Alltags. Wenn wir von einem Thema oder einer Person nur oberflächlich wissen, dann neigen wir oft zu einer derselben Methode. Wir sortieren das Thema oder die Person schnell in eine passende Schublade ein, die wir schon kennen. Oft ist das auch die beste Methode. Ein Postbote zum Beispiel, ihr wisst, der liest die vielen Briefe nicht, die er verteilt. Er sucht so schnell wie möglich den passenden Briefkastenschlitz und schwupp, rein damit. Das Spamfilter deines E-Mail-Postfaches arbeitet ähnlich. Er durchsucht hereinkommende Mail-Nachrichten nach verdächtigen Schlagworten und sortiert sie schnell ein als wichtig oder als Müll. Das funktioniert meistens gut. Es funktioniert schnell. Meistens funktioniert es gut. Aber wenn Menschen das mit Jesus machen, dann kann unser Herr ganz schnell versehentlich in die falsche Schublade einsortiert werden. Viele vergleichen ihn hier mit Personen aus der religiösen Vergangenheit, die sie kennen. Aber Jesus war weder Johannes, noch war er Elia. Und die Liste geht hier im Text noch weiter. Vielleicht war Jesus auch nur wie einer der Propheten. Im Islam ist Jesus nur das, ein Prophet, ein großer Prophet, aber nicht mehr. Viele weitere Schubladen sind bis heute dazugekommen. Für Anhänger der Wachturmgesellschaft ist Jesus nur ein geschaffenes Engelwesen. Für Mormonen ist er der geistliche Bruder von Luzifer. Für liberale Theologen ein großartiger Mensch, von dem man leider, leider nicht sicher sagen kann, ob er alle seine Worte wirklich selber gesagt hat, die wir in der Bibel haben. Tatsächlich sagt Jesus hier an dieser Stelle nicht selbst, wer er denn wirklich ist. Er hätte das Rätsel sofort auflösen können. Wäre das nicht einfacher gewesen? Nein, Jesus möchte, dass seine Identität auf einem anderen Weg bekannt wird. Er möchte, dass wir Menschen selbst erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Jesus lässt sich eben dann erstmal die vielen landläufigen Meinungen der Menschen auflisten, die irgendwie von ihm gehört haben, aber noch nicht zu ihm gehören. Dann stellt er eine zweite Frage. Und für wen haltet ihr mich? Die Meinungen anderer sind interessant und vielfältig, aber schlussendlich geht es darum, was wir erkannt haben. Simon Petrus meldet sich und er liefert die richtige Antwort. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, was für ein Verständnis von 0 auf 100. Mit einem Mal scheint alles so klar. Jesus ist der gesalbte König, der Messias, der Christus, den Gott schon lange vorher durch Propheten angekündigt hat. Diese Erkenntnis, sie stammt nicht aus irgendwelchen Umfragen. Sie ist nicht die Mehrheitsmeinung. Es ist nicht die populäre Ansicht der meisten Menschen schon damals. Aber Petrus hat offenbar gut zugehört. Auch schon bei der ersten Frage muss er gut zugehört haben, denn da hat Jesus einen kleinen Hinweis eingebaut. Die erste Frage lautete, ich lese sie nochmal, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Menschensohn, das ist ein Titel, den Gottesgesalbter König nämlich im Buch Daniel bekommt. Und das ist eine klare Anspielung darauf. Und Jesus antwortet, wie glücklich bist du, Simon, Sohn von Jona, denn das hat ja mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Ich mag es, wie die NEÜ das hier wiedergibt an der Stelle. Was muss das für ein schöner Moment für Jesus gewesen sein? Er hat seinen Schülern nicht vergeblich gedient. Er hat sie nicht vergeblich unterwiesen. Es ist doch was hängen geblieben. Und Gott hat die Erlebnisse und auch diesen Ausflug hier benutzt, damit sie das erkennen. Sie, habe ich eben sie gesagt, hat denn das nicht nur Petrus erkannt? Nun, er war der Erste, der es laut gesagt hat. Aber hör mal, wie das im Johannesevangelium klingt. Dort finden wir eine Parallelstelle zu diesem Geschehen. Johannes Kapitel 6, Abvers 68, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Sie alle glauben. Aber einer muss der Erste sein. Einer muss als Erstes den Mut haben, das laut auszusprechen. Und das nun würdigt Jesus mit Worten, die jahrhundertelang für kirchliche Debatten sorgen werden. Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wie hat die Gruppe um Jesus herum diese Worte verstanden? Müssen wir nicht hierhin zurückgehen? Zum Anfang? Und hat nicht Jesus diesen Ort auch irgendwie bewusst gewählt? Sie stehen an der Quelle des Jordanflusses. Und in einem gewissen Sinne muss man mal zum Anfang zurückgehen. Dort, wo die Quelle ist, dort, wo das Wasser noch sauber ist. Ja, lasst uns zum Anfang zurückgehen. Und als Jesus diese Worte sprach mit den Jüngern, haben sie auch all diese Felsen gesehen. Und wenn der Herr nun sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, so gebraucht er ein Wortspiel, welches bei der Übersetzung ins Deutsche leider auf der Strecke bleibt. Wir haben hier zwei griechische Worte im Spiel. Das griechische Wort Petros meint einen kleinen Stein. Das griechische Wort für Felsen heißt aber Petra. Die beiden Worte ähneln sich, aber sie sind nicht identisch. Petra ist größer als Petros. Der Fels ist größer als ein kleiner Stein. Hier wird nicht auf Petrus gebaut, sondern auf den, welchen Petrus bekannt hat. Auf den, der größer ist als er, nämlich Christus. Und wir haben vorhin ein Lied gesungen, was war die Zeile in dem Lied? Jesus ist immer noch größer. Ja, es passt. Und Petrus selber, interessant, Petrus selber schreibt später in einem Brief folgende Worte. Er sagt, seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Gott spricht. Ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Schreibt Petrus hier von sich selbst? Oh nein, er tut das, was er schon in Matthäus 16 getan hat. Er bekennt Christus als Grundlage und Fundament. So mancher Denker ist auch zu späteren Zeiten dahin gekommen, das zu erkennen. Der von der römisch-katholischen Kirche verehrte Bischof Augustinus, welcher im frühen 5. Jahrhundert starb, schrieb in einem Lehrtext, dass die Kirche auf Petrus aufgebaut ist. Später nahm er diese Ansicht jedoch zurück und erklärte folgendes, Zitat, denn du bist Petrus und nicht Du bist der Fels, wurde zu ihm gesagt. Aber der Fels war Christus. Indem er ihn bekannte, den auch die gesamte Kirche bekennt, wurde Simon Petrus genannt. Zitat Ende. Das Bauprojekt selber ist auch interessant. Das ist etwas, von dem Jesus bisher nie gesprochen hat. Das Wort Kirche bzw. Gemeinde taucht zum ersten Mal hier im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 auf und damit auch zum ersten Mal im gesamten Neuen Testament. Es ist eine gute Auslegungsmethode, an die Stelle zu gehen, wo ein Begriff zum ersten Mal auftaucht. Und ich denke, wir müssen besonders darauf Acht geben, was Jesus selber über die Gemeinde sagt, lange bevor Menschen viele verschiedene Dinge darüber sagen. Der Begriff selber ist nicht neu. Eine Gemeinde, auf Griechisch Ekklesia, das war für Griechen eine herausgerufene Volksversammlung, die sich zu gemeinschaftlichen oder politischen Zwecken zusammenfindet. Die Juden kannten den Begriff auch. Er beschreibt in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel das jüdische Volk, das aus Ägypten herausgerufene, befreite Volk Israel. Zu keiner Zeit war Ekklesia ein Gebäude. Also kein Gebäude, wie man normale Gebäude kennt. Obwohl so eine Versammlung sicherlich oft in Gebäuden stattfindet. Wir haben hier auch ein Gebäude, aber dieses Gebäude ist nicht die Ekklesia. Es schützt uns nur vor den Unboten der Witterung. Und man geht auch nicht in diese Versammlung. Man ist Teil dieser Versammlung. Man versammelt sich mit ihr. Aber eines an dieser Versammlung ist neu. Sie ist etwas Besonderes. Jesus nennt sie meine Gemeinde. Sie ist sein Eigentum, nicht unseres. Sie besteht aus lebendigen Gliedern, aus lebendigen Bausteinen, aus Menschen, die bewusst sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jeder, der Christ sein möchte, steht vor dieser grundlegenden Frage. Möchte ich Kirche, möchte ich Gemeinde auf meine Weise leben und mich dort wie bei mir zu Hause fühlen? Oder möchte ich den ehren, dem sie gehört? Was würdet ihr von jemandem halten, den ihr in euer Haus einladet und der gleich nach seinem Kommen anfängt zu bestimmen, wie der Abend verlaufen soll? Er entscheidet darüber, welches Essen serviert wird, wie die Plätze am Tisch vergeben werden und welche Musik gespielt wird. Er würde zu Recht denken, dass es sich um einen sehr dreisten Menschen handelt. Aber ist es nicht so, dass wir in der Kirche oder Gemeinde, die das Haus Gottes ist, manchmal zur gleichen Einstellung neigen? Die verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen, die sich in 2000 Jahren entwickelt haben, waren sie alle je von Jesus gewollt? Oder sind sie, wenn wir ehrlich sind, nicht genau deshalb entstanden, weil verschiedene Ideen von Menschen dazu geführt haben? Jemand hat mal versucht, mir das mit einem Bild zu erklären. Er sagte, schau mal Alex, die Gemeinde Christi ist wie ein Rad. Wie ein Rad. In der Mitte, in die Narbe, das ist Christus. Die Speichen, die von der Narbe nach außen führen, das sind die verschiedenen christlichen Konfessionen bzw. Glaubensrichtungen. Und es ist gut, dass es sie gibt. Ich habe über das Bild viele Jahre nachgedacht. Und ich denke, es gibt mindestens zwei Probleme mit diesem Bild. Wenn Jesus von Gemeinde spricht, dann meint er entweder seine weltweite Gemeinde, wie hier in Matthäus 16, oder er redet vom Geschehen in einer konkreten Ortsgemeinde, wo Geschwister ein Miteinander pflegen. Dazu kommen wir noch, das ist dann in Matthäus Kapitel 18. Aber nirgendwo kennen Jesus noch Petrus noch andere neutestamentliche Autoren eine Art von Kirche, die größer ist als eine einzelne örtliche Versammlung und doch kleiner als alle Christen weltweit. Ich sage es nochmal. Nirgendwo kennen Jesus noch Petrus noch andere neutestamentliche Autoren eine Art von Kirche, die größer ist als eine einzelne örtliche Versammlung und doch kleiner ist als alle Christen weltweit. Eine solche Zwischeninstanz ist der Bibel fremd. Aber genau das ist es, was in unserer christlichen Landschaft so zum Normalzustand geworden ist. Das sollen nun die Speichen am großen Rad sein? Gruppen, die mehrere Gemeinden umfassen und sich von anderen Gruppen unterscheiden in der Lehre, in der Organisation, in der Anbetung. Die Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testaments besaß in diesem Sinne noch keine Speichen. Diese Art von Rat wäre gar nicht erst ins Rollen gekommen. Dass sich nicht alle Christen miteinander versammeln können, ist klar. Das war auch damals schon so. Wir wohnen eben nicht alle am gleichen Ort und wir erwarten folglich auch nicht, dass alle Christen im Umkreis von 100 Kilometern sich bei uns hier versammeln. Wenn wir schon an ein Rad mit Speichen denken, dann symbolisieren diese vielen Speichen nicht diese ganzen christlichen Konfessionen, sondern die unzähligen Ortsgemeinden auf dieser Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Klar, ihr kennt das vielleicht von euren Fahrrädern, die eine Speiche ist vielleicht mal bunt angemalt oder die andere hat einen speziellen Reflektor dran. Jede örtliche Gemeinde sieht ein bisschen anders aus, weil sie aus anderen Menschen zusammengesetzt ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, die Speichen hätten alle unterschiedliche Längen, wären unterschiedlich dick, manche aus Stahl, manche aus Plastik, manche aus Papier. Wie könnten sie zum gleichen Rad gehören? Das Rad würde nicht rundlaufen und beim ersten Schlagloch spätestens kaputt gehen. Aber noch entscheidender, würde Jesus das als seine Gemeinde bezeichnen? Nun gut, wir sind eine von vielen, vielen Ortsgemeinden auf dieser Welt, die sich allein nach Gott oder nach seinem Sohn benennen. Und jemand könnte sagen, der Name ist doch nicht alles. Stimmt, aber der Name ist zumindest eine Richtungsvorgabe. Natürlich muss man schauen, welche Teile genau bei uns verbaut sind und aus welchem Material sie bestehen. Einer unserer Söhne hat sich vor einiger Zeit ein Fahrrad gekauft. Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass schon nach knapp 1000 Kilometern einige Teile verschlissen waren. Totgefahren lautete die Diagnose im Fahrradladen, als der Mitarbeiter dort die Kette inspizierte. Dabei hat das Fahrrad einen bekannten Markennamen und sollte eigentlich länger halten. Wie dauerhaft ist nun Gemeinde? Das liegt natürlich an der Entschiedenheit ihrer Glieder. Wenn keiner mehr kommt, sich niemand mehr versammelt, dann hört eine Ortsgemeinde auf zu existieren. Aber seht ihr auch hier Gottes Weisheit? Indem er eine weltweite Gemeinde baut, die aus voneinander unabhängigen Ortsgemeinden besteht, sichert er das Überleben der Gemeinde als weltweites Ganzes. Geht eine einzelne Ortsgemeinde auf Irrwege und stirbt, müssen die anderen nicht automatisch mitsterben. Aber dort, wo einzelne Gemeinden auf unglückliche und unbiblische Weise organisatorisch verbunden sind, da können sich Einflüsse von der Zentrale bis nach unten verbreiten. Und eine solche Organisation, ja, die kann sterben. Interessanterweise gibt es eine Gruppe, die sich auch nach Jesus benennt. Diese Gruppe lehrt jedoch, dass die wahre Gemeinde jahrhundertelang komplett vom Erdboden verschwunden ist, bis sie durch einen neuzeitlichen Propheten wieder neu ins Dasein gerufen wurde. Mit dieser Gruppe wollen wir natürlich nicht verwechselt werden. Und Jesus sagt in unserem Text etwas, was dem genau widerspricht. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Die wahre weltweite Gemeinde, sie stirbt nie aus. Biblische Ortsgemeinden können zu allen Zeiten dort neu entstehen, wo das geschieht, was wir in Matthäus 13 gelesen haben. Wenn der Same von Gottes Wort in offene Herzen fällt, dann werden Menschen durch Jesus neu gemacht. Und wenn sie sich miteinander treffen, wird Gemeinde an jenem Ort sichtbar und greifbar und erlebbar. Da braucht es keine neuen Offenbarungen und es braucht keine neuen Propheten. Aber es braucht jemanden, der den Mut hat, zu sagen, wie man Glied der Gemeinde wird. Wer war der mutigste Jünger in der damaligen Gruppe um Jesus herum? Wer hat sich zuerst gemeldet? Unser Petrus. Und Jesus sagt zu ihm interessante Worte. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus baut die Gemeinde nicht auf Petrus, aber er wählt Petrus dazu aus, die Tür aufzuschließen. Leider ist daraus dieses bisschen kitschige Bild von Petrus entstanden, der an der Himmelstüre steht, ne, und entscheidet, ob du rein darfst oder nicht. Auch diese Stelle hat damit nichts zu tun, ursprünglich. Das Neue Testament zeichnet uns ein anderes, viel besser passendes Bild. Petrus war es, der nach dem Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus zuerst den Juden gepredigt hat, wie man Christ und Lied der Gemeinde wird. Das kannst du in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Und Petrus war es auch, der zuerst den Nichtjuden von Christus erzählt hat. Das kannst du in Apostelgeschichte 10 und 11 nachlesen. Petrus war der Erste, der den Willen des auferstandenen Herrn gepredigt hat, der im Himmel wie auf Erden gelten soll. Menschen werden zu Gliedern der Gemeinde, indem sie an den Messias glauben, indem sie ihre Sünden bereuen, indem sie ihn bekennen und indem sie sich taufen lassen und dann auch treu sind. Petrus durfte die Tür aufschließen. Und seitdem steht sie allen heilsuchenden Menschen offen. Ob Petrus das damals in all seiner Tragweite erkannt hat, als Jesus ihm in Caesarea Philippi all diese Verheißungen gab. Wir sehen, Gemeinde setzt das Bekenntnis zu Jesus voraus. Gemeinde heißt aber auch, zu verstehen, was es Jesus gekostet hat, Menschen zu retten. Jetzt nämlich erst sieht Jesus die Zeit gekommen, das zu erklären. Matthäus 16, Vers 21, von der Zeit an begann er ihnen klar zu machen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Jetzt kann Jesus erstmalig sagen, was seine wahre Mission ist. Sie führt ihn im absoluten Gehorsam zu seinem Vater, auch durch Leiden, aber schlussendlich zum wahren Leben durch die Auferstehung. An jenem Tag war das noch kein Lehrpunkt zum Weitererzählen. Die Jünger sollten es erstmal für sich behalten. Die Zeit würde kommen. Rückblickend denken wir, ist doch alles logisch. Wir haben das für uns meistens schon abgehakt. Wir reden jede Woche davon. Jesus starb, damit wir leben können. Ein bisschen erstaunt sind wir dann, dass ausgerechnet Petrus nach seinem tollen Bekenntnis zum Messias dem Messias widerspricht. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Es klingt so wohlmeinend, aber es ist falsch. Sind es nicht ähnliche Worte, die dem hungrigen Jesus in der Wüste gesagt wurden? Mach es dir leicht, verwandle diese Steine in Brot. Du musst nicht leiden. Jesus erkennt diese Stimme wieder. Und deshalb dreht er sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan, du stellst mir eine Falle, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Nicht von Gott, sondern von Menschen. Merkt ihr, wir werden zeitlebens mit dieser Versuchung kämpfen müssen, unsere Gedanken über Gottes Gedanken stellen zu wollen. Selbst wenn uns das richtige Bekenntnis aus den Lippen und aus dem Herzen kommt. Wir werden immer wieder vor die Wahl gestellt, ob wir als Gemeinde Dinge tun wollen, die populär sind, oder ob wir an Gottes Wegen festhalten. Selbst wenn Menschen auf Gemeindesuche dann eben oft nicht hier bleiben, sondern weitergehen. Wir werden erleben, dass Menschen uns in eine Schublade stecken. So wie man Jesus damals in eine Schublade gesteckt hat. Seid ihr katholisch? Nein. Seid ihr protestantisch? Auch nicht. Was seid ihr denn dann? Ja. Und wir antworten, wir sind einfach Schüler von Jesus. Nicht mehr, noch weniger. Wir werden aber auch erleben, dass Gott weiterhin Menschen zu seiner Gemeinde hinzutut. Menschen, die wir uns nicht aussuchen, Menschen, die aber willkommen sind, weil sie Gott willkommen heißt. Menschen, die mutig genug sind, dieses Bekenntnis zu Jesus zu sprechen und sich in seinen Tod und seine Auferstehung hineintaufen zu lassen. Dieses Bekenntnis ist felsenfest und bleibt. Die Tempel von Pan und den anderen Göttern, die sind längst Geschichte. Aber das felsenfeste Bekenntnis zu Jesus lebt bis heute fort. Während wir hier versammelt sind, versucht euch das mal vorzustellen, spricht bestimmt irgendwo auf der Welt, gerade jetzt in diesem Moment, jemand zum Anlass seiner oder ihrer Taufe gerade die Worte, die Petrus einsetzt. Ich glaube, dass Jesus der Messias ist, Gottes Sohn. Das ist Glaube jenseits von Schubladendenken. Das ist ein felsenfestes Bekenntnis zu dem einzigartigen Herrn, den wir in Jesus haben. Und es ist ein Bekenntnis zu dem einzigartigen Bauprojekt von Jesus, zu seiner Gemeinde. Amen.